Nun sind Sie heute Morgen trotz des Regens hergekommen und ich möchte Sie grüßen. Und zwar möchte ich auch vom Wasser reden, nur von dem Wasser, das unsere große Sehnsucht stillt. Am Ende der Bibel in Offenbarung 22 heißt es, wen da dürstet, der komme und wer da will, der nehme von dem Wasser des Lebens umsonst. Das soll heute Morgen unser gemeinsames Bemühen sein, dass wir von unserem Herrn gestärkt und erquickt werden. Wir wollen miteinander vom Lied 488 alle Verse singen. Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig, 488, alle vier Verse. Beten. Herr Jesus Christus, wir wollen heute Morgen eine Begegnung mit dir haben. Und wir bitten dich, dass keiner unter uns wieder leer von hier weggeht. Du siehst so tief in uns hinein und weißt, was jeden von uns jetzt bewegt und bekümmert. Du weißt, was uns an Angst bedrängt. Du kennst die Leiden, die jeder hat, aber du weißt auch, was jeden von uns von dir trennt und der ganze Ballast, der an uns hängen kann. Herr Jesus Christus, lass uns heute Morgen frei werden von all dem, dass du ganz neu mit uns deine Geschichte beginnen kannst. Rede du heute Morgen mit uns, dass das neue Leben wieder eintritt bei uns und wir fröhlich werden durch dich. Rede du mit uns. Und all das andere, das wollen wir jetzt in der Stille bei dir ablegen. Und wir wissen, dass du es hörst, was jeder für sich nun dir zu sagen hat. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Gott benutzt ein Bild für das neue Leben, das er wirkt. Wenn draußen nach einer langen Trockenzeit in der Natur Regen fällt, dann fängt die Erde wieder an zu sprießen und die Keimlinge gehen auf. Das neue Leben, das Jesus Christus wirkt, ist mit diesem Regen vergleichbar. Und in Jesaja 44 steht diese große Zusage Gottes: So spricht der Herr, der dich gemacht hat und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an, fürchte dich nicht, du mein Knecht und du, den ich erwählt habe, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen, die man jedes Frühjahr nur wieder zurückschneiden kann, die so stark sprießen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, außer mir ist kein Gott. Es ist kein Gott außer mir, es ist kein Fels, ich weiß ja keinen. Wir wollen vom Lied 462 singen, das Lied Gottfried Arnolds, das ist das Lied Allendorfs. Einer ist König, Immanuel sieget, das andere singen wir nach der Predigt. Einer ist König, Immanuel sieget, 462, was von der Quelle heißt, von der wir trinken. 462, 1, 2 und 5. Wir haben in unserer Reihe das Einzigartige an Jesus schon einmal über dieses lebendige Wasser gesprochen, über die Sehnsucht unseres Lebens, die nur Jesus stillen kann. Und heute haben wir noch einmal ein Wort Jesu, das Sie alle kennen, zu diesem Thema des lebendigen Wassers. Ich lese die drei Verse, obwohl ich eigentlich nur über den mittleren Vers predigen will. Es war am Laubhüttenfest am letzten Tag des Festes, welcher der höchste war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist unser Predigtext. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte aber Jesus von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Herr, gib uns so von deinem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, es war ein Chemiker, der 1938 die Entdeckung unseres Jahrhunderts machte. Otto Hahn entdeckte 1938 in Berlin mit seinem Mitarbeiter Strassmann die Spaltung des Urankerns. Sie wissen sicher, dass Atom im Griechischen bedeutet der kleinste Teil. Und hier gelang es den Forschern plötzlich, diesen kleinsten, unteilbaren, das heißt Atom, unteilbar, diesen kleinsten, unteilbaren Kern noch einmal zu zerteilen. Es handelt sich ja da um kleinste Vorgänge unseres Lebens. Das sind Billionstel Zentimeter, wo diese Teilchen beieinander sind. Aber bei dieser Teilung wird eine Kraft frei, die etwa eine Million Mal stärker ist als alles, was man bisher an den Kräften der chemischen Reaktion kannte. Und schon lange vor Otto Hahn hat Gott der Herr diesen chemischen Spaltungsprozess in seine große Schöpfung eingebaut. Wir alle leben von dieser großartigen Reaktion, dieser Kernspaltung. Auf der Sonne ereignet sich fortwährend eine solche Kernspaltung in fortlaufender Folge. Und von daher kommt diese große Energiekraft der Sonne, dass an ihrer Oberfläche Temperaturen von 5700 Grad herrschen und im Sonneninnern von Millionen Grad alles aus dieser Spaltung dieser kleinsten Teilchen. Und was hier auf der Sonne abläuft, ist eine sogenannte Kettenreaktion. Ein gespaltenes Atom gibt seine Kraft weiter und das wirkt zur Zündung des nächsten Atoms. Und so geht das in ununterbrochener Folge weiter. Und die Sonne brennt nicht aus. Die Sonne brennt nicht aus. Sondern wenn wir wieder erleben, wie die ganze Kraft der Sonne durch die Wolken bricht, dann erleben wir etwas von diesem wunderbaren Geheimnis dieser Schöpfungskraft unseres Gottes. Und an diesem Bild möchte ich Ihnen heute Morgen das zeigen und erklären, was Jesus in unserem Leben bewirken will. Was Jesus in unserem Leben an Einzigartigem in Bewegung setzt. Erinnern Sie sich noch einmal daran, was uns im Neuen Testament beschrieben wird. Jesus hat einen ganz kleinen Jüngerkreis, nur ein paar Leutchen. Und die waren wackelige Knaben, von denen man nicht wusste, wie lange sie durchhalten, und in der Nacht des Verrates waren sie untreu. Jesus hat keine Werbegruppe gehabt. Jesus hat nie eine Reise in entfernte Erteile gemacht. Aber er hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Was Jesus angestoßen hat, das geht weiter bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde, den wir einmal sichtbar sehen werden. Das wird unsere ganze Welt, unseren ganzen Kosmos noch umgestalten. Da ist eine Kettenreaktion in Gang gekommen. Lassen Sie mich zuerst über die Stadtreaktion sprechen. Die Stadtreaktion. Es gibt ja bei uns sehr viele Kettenreaktionen. Wer sich mit der Geschichte der Völker beschäftigt, der entdeckt, wie die ganze Weltgeschichte ein fortwährendes abhängig sein ist. Da war das eine Volk, das das andere unterdrückt hat. Und dann kam Hass. Und aus diesem Hass ist ein neuer Krieg geboren worden. Aus dem neuen Krieg ist neues Unrecht geschehen. Und wieder sind Spannungen über die Welt gegangen. Eine fortwährende Kettenreaktion von Druck und Gegendruck, von Gewalt und Gegengewalt. Und so lösen sich in der Welt Hass und Leiden ab. So erleben wir das in unserem eigenen Leben. Einer stößt uns, wir stoßen zurück. Ich kann das immer wieder verfolgen, wie das eine fortwährende Kette ist. Und in der Bibel wird ja dasselbe beschrieben, dass auch die Sünde eine Kettenreaktion ist. In dem Augenblick, wo Adam gegen Gott sich empörte und seiner eigenen Stimme gehorchte, da brach lawinenartig die Sünde, dieses Gottfeindliche in die Welt herein. Und schon der Sohn Adams schlägt seinen Bruder tot, weil er gar nicht mehr gegen diese Macht der Sünde ankämpfen kann. Kettenreaktion der Sünde. Und wir selbst sind in diese unheilvolle Kette mit hineingestellt. Und die Sünde liegt vor der Tür und stellt ihren Fuß in die Tür herein und wir halten die Tür zu und sagen, die Sünde darf nicht in unser Leben hineinkommen und das Böse muss draußen bleiben und wir sind doch wehrlos ausgeliefert. Und dann sind wir wieder die, die zugeben müssen, sie hat Macht über uns bekommen, diese gottfeindliche Macht. Und deshalb versucht man in unserer Welt gegen diese Kettenreaktionen des Bösen Dämme aufzuschütten. Und man sagt, das ist doch wichtig, dass alle Menschen guten Willens zusammenstehen. Ja, das ist sehr wichtig. Alle Menschen guten Willens müssen zusammenstehen und in dieser Welt mal einen Damm aufrichten gegen das Böse, gegen die Verrohung, gegen das Unrecht, gegen die Unsittlichkeit, gegen all das Satanische, was in unserer Welt so wütet. Lasst uns doch zusammenstehen. Nur werden wir immer wieder erleben, wie diese Dämme und Deiche, die wir aufbauen, zerbrechen, als seien sie aus Papier. Weil die Macht des Bösen und die Kettenreaktion des Bösen viel, viel stärker ist und alles niederreißt. Verstehen Sie es bitte deshalb recht, dass ich das andere nicht abwerten will, aber dass wir Christen entdecken müssen, wir haben eine ganz andere Macht. Deshalb erschöpft sich unsere Wirksamkeit nicht nur, das tun wir auch, im politischen Tätigsein und im öffentlichen Wirken und im Wehren und im Nein sagen und im Protestieren gegen das Unrecht und gegen die Kettenreaktion des Gewalts. Wir haben noch mehr zu tun, als bloß mit Schildern durch die Straßen zu laufen und sagen, schafft den Krieg ab. Denn wir wissen, wie unheilvoll diese Saat der Gewalt ist, die immer wieder Neues, Böses gebärt. Was denn? Die Stadtreaktion, die Jesus ausgelöst hat, indem er einen völlig neuen Prozess in Gang setzt, einen völlig neuen Prozess, dass er Menschen aus dieser Kettenreaktion des Bösen herauslösen kann. Das war doch das Aufregende, das geschah, dass er an den Zoll hintrat, wo ein Levi saß, der den ganzen Tag über nichts anderes denken konnte, von seinem ganzen Fühlen her, als wie er den anderen das Geld aus der Tasche ziehen kann, der wachte mit unrechten Gedanken auf. Das war sein Leben. Und Jesus trat hin und macht aus ihm einen gerechten Menschen. Und nicht nur das, sondern er macht aus ihm einen Menschen, der weitere gerechte Menschen ins Leben rufen darf. So tritt Jesus an die Gräber hin. So geht Jesus zu Frauen hin und zu Menschen, die nichts Schönes mehr kennen, für die die Werte Liebe und Ehre zertreten waren, und spricht ihnen zu, dass ihr Leben noch mal ganz neu werden kann und dass sie wieder wie ein Kind wieder die Schönheit der Schöpfung Gottes in ihrem Leben erfahren können. Eine neue Kette wird hier eröffnet. Diese Kettenreaktion, die Jesus beginnt, ist mehr, als wenn wir nur gegen das Böse der Welt Dämme aufrichten, sondern hier wird etwas Neues geschaffen. Jetzt ist nur wichtig, dass wir genau darauf hinsehen, wie Jesus das macht. Als in Amerika die Physiker diese ersten Versuche zur Zündung der Atombombe machten, da fanden sie noch nicht die richtige Geschwindigkeit heraus, mit der diese beiden Massen aufeinander zubewegt werden müssen, um diese erste Zündungsreaktion, diese Startreaktion, die dann die Kettenreaktion auslöst, in die Wege zu leiten. Und da kam einer der Techniker auf die Idee, dass er das mit seinem Schraubenzieher tun kann, und hat gleichsam spielerisch die beiden Massen, bei Robert Jung ist es beschrieben, heller als 1000 Sonnen, aufeinander zubewegt, und plötzlich gibt es diese verhängnisvolle Explosion. Es waren nur kleine Teile von Uran, die hier verwendet wurden, aber jedenfalls dieser Mann war schwer geschädigt. Es gab eine Explosion in diesem Labor. Er hat den Punkt gefunden, an dem die beiden Massen zünden, an dem die Startreaktion stattfindet. Ich möchte das jetzt umdeuten und sagen, wo findet das eigentlich statt, dass ein Mensch herausgerissen wird, dass das Böse ihn nicht mehr bestimmen kann? Heute Morgen, wie ich die Losung las, habe ich gedacht, das ist das Thema unseres Gottesdienstes heute, dass die Sünde einen nicht mehr bestimmen kann. Dass ich zwar fortwährend von der Angst lebe, mein ganzes Leben war von der Sünde bestimmt, und dann sagt Jesus, ab heute kann sie dich gar nicht mehr bestimmen. Du stehst ja unter der Gnade, heißt der Lehrtext heute. Warum denn? Wer an mich glaubt, sonst nichts. Wer an mich glaubt. Da mag einer jetzt enttäuscht aus dem Gottesdienst weggehen und sagen, du, hast du nicht mehr große Aktionen, politische Entwürfe, Resolutionen an die Obrigkeiten der Welt. Liebe Freunde, das Größte, was geschehen kann, ist heute in diesem Gottesdienst, wenn einer zum ersten Mal in seinem Leben sich an diesen Herrn Jesus ganz hinbindet. Das ist die größte Revolution, die geschieht. Wer an mich glaubt, der Jesus vertraut und der sein Leben selbst aus der Hand gibt und sagt, Jesus, du musst jetzt mein Herr sein. Du bist meine Autorität, der ich folge und dir vertraue ich in allem meines Lebens. Das ist die Revolution, das ist die Startreaktion eines ganz neuen Anfangs. Wer an mich glaubt. Der zweite Punkt, das erste war also, auf die Startreaktion kommt es an. Das zweite, lawinenartig geht es weiter. Ich beziehe mein physikalisches Wissen aus dem Brockhaus und da heißt es, Kettenreaktion ist ein lawinenartiges Weiter- oder Anwachsen einer Startreaktion, das fortwährend neue Reaktionen auslöst bei anderen Atomkernen. Lawinenartig geht es weiter. Wir erleben es heute, wie die negativen Kettenreaktionen fortwährend lawinenartig weitergehen. Wir denken manchmal in großer Sorge an die schweren Einflüsse der jungen Menschen heute, unter denen die aufwachsen müssen, wenn das alles aufgeht, die Saat, die hier gesät wird. Aber nun sagt hier Jesus, dass seine Startreaktion, die er bei uns nun anfängt, dass ein Mensch Jesus vertraut und ihm glaubt, ungeheure lawinenartige Folgen hat. Im Winter, wenn die Dächer voller Schnee liegen, dann sieht man das manchmal, wie oben am First anfängt, so ein bisschen Stück Schneefeld abzurutschen. Aber das reißt dann eine ganze breite Fläche herunter von diesem großen Schneedach. Ein Stück löst es aus, das andere wird mitgerissen. Wo ein Mensch Jesus vertraut, hat das eine Wirkung weit in diese Welt hinein. Und von diesem einen Leben geht viel aus, und ich hoffe, dass Sie das wissen, dass von Ihrem Leben, wo Sie mit Jesus sich zusammenbinden, eine ganz weite, lawinenartige Wirkung ausgeht. Da redet Jesus davon, dass von dem, der an ihn glaubt, nicht nur ein Strom ausgeht, nicht ein Bach und nicht ein Fluss, sondern Strom, nein, Ströme lebendigen Wassers werden von diesem Leib ausgehen. Der Prediger Spurgeon sagt an dieser Stelle, er sei so froh, dass es dort nicht heißt vom Mund. Es würden die Christen immer meinen, die Hauptsache des christlichen Lebens erschöpfe sich im Mund. Das sei nur weniger Christen Auftrag, das durch den Mund es ausgeht. Und das sei bei den meisten dann auch so, dass es nur platte Worte seien. Sondern dass von unserem Leib Ströme ausgehen, dass unser ganzes Leben verwandelt wird. Ich kann es nicht ertragen, wenn Leute sagen, ich möchte euch meinen Lebenswandel überzeugen, weil das mir so hochmütig und eingebildet klingt. Wenn ich an meinen Lebenswandel denke, dann kann ich bloß zum Herrn schreien und sagen, Herr, erbarm dich meiner. Was die Menschen sehen an mir, die ärgern sich doch. Die sehen doch nur meine ungehaltene Art oder meine Ungeduld oder meine Kleinkariertheit oder was in meinem Leben vor den anderen Mitmenschen eben sichtbar wird. Die sehen in mir ja nicht den Heiligen Geist persönlich. Aber deshalb darf ich rufen und sagen, Herr, du hast eine Versprechung gegeben. Ich kann nicht hinkommen und sagen, Herr, ich lebe jetzt das. Aber ich bitte dich, Herr, ich bin wie ein verdürstetes Land. Gib mir deinen Heiligen Geist um deiner Versprechung willen. Dass dieses Wunder geschehen kann, dass Menschen auch durch meinen zerbrechlichen Leib und durch mein Leben hindurch etwas von dir entdecken, dass da Ströme trotzdem ausgehen, weil du Wunder wirken kannst. Das reden wir dann nicht in der eingebildeten Art, ich kann für Jesus was Tolles zeugen, sondern in dem Schreien, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist, dass dieses Wunder geschieht, dass unser Leben etwas austragen darf, dass unsere Familien, die wir haben, oder unsere Freundschaften, die wir pflegen, unsere Tischgespräche, die wir führen, unsere Bekanntschaften, die wir haben, unsere Berufsaufgaben, da wo Sie stehen als Kaufmann oder Lehrer oder als Stenotypistin oder wo Sie sind, dass Sie an dieser Stelle durch das Wunder des Geistes Gottes Ströme des lebendigen Wassers weitergeben dürfen. Dass das lawinenartig weiter wächst. Ich möchte zum Dritten kommen. Nicht Zerstörung, sondern Gesundung. Nicht Zerstörung, sondern Gesundung. Ich muss Ihnen noch einmal daran erinnern. Alle Kettenreaktionen dieser Welt laufen so ab, dass in Ihnen etwas zerstört wird. Wir entdecken das sogar bei der Uranspaltung, dass am Ende dieses Uran zu Abfall verbrennt. Und wir erleben das bei all den schrecklichen Prozessen, die ablaufen, von Hass und von Gewalt und von Gegengewalt und die geschichtlichen Prozesse, die immer wieder in Katastrophen und Kriegen und Leid und Tränen enden. Es gibt nur noch einen Prozess, bei dem Gesundes geschaffen wird. Nur einen Prozess, und das ist der Schöpfungsprozess, der Vorgang, diese Kettenreaktion der Schöpfung. Wer will behaupten, das sei ein Zufall? Das muss ein Narr sein. Dass in unserer Naturwelt dieses Wunderbare geschieht, dass Leben fortwährend neues Leben gebärt. Und Schönes und fortwährend Schönes produziert wird in einer unheimlichen Kette. Und nur der Mensch zerstört diese wunderbare Natur. Das sind ja keine Zufälle. Diese ganze große, geheimnisvolle, wunderschöne Welt der Natur. Aber wir erleben, wie diese Natur darunter leidet, unter der Sünde des Menschen. Und bei uns selbst ist es so, dass wir alle von dieser Krankheit befallen sind. Und dort, ja, wo wir jetzt reden, eine Kettenreaktion zur Gesundung, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Wo gibt's denn das ansteckende Gesundung? Es gibt nur Ansteckung zur Krankheit. Und wo ein Arzt Gesundheit wirkt, da stoppt er Krankheit. Da drängt er sie noch einmal zurück. Das gibt's nirgendwo, dass eine 70-jährige Frau wieder plötzlich die Kraft einer 17-Jährigen bekommt und die Schönheit und die Jugendkraft. Ich kann nur Krankheit stoppen, ich kann als Genesung nur das bezeichnen, wo ich die Macht der Zerstörungsmächte ein wenig zurückdränge. Nur bei Jesus ist es umgekehrt. Und da lesen wir im Neuen Testament, wie diese ersten Christen, die Jesus glaubten, in die Welt hinausgingen und eine Bewegung angestoßen haben. Ich stehe jetzt fast in der Versuchung, ich wollte von den Nebenwirkungen der christlichen Gemeinde reden. Da könnte man in der Tat viel sagen, wie eine ganze Kultur des Abendlandes von diesen Christen mitprofitiert hat, wo selbst Menschen, die nie Christen waren, im Ernst, von den wahren Christen etwas entdeckt haben. Unsere westliche Eheauffassung, eine Frucht des christlichen Glaubens, Kindererziehung, so viele Dinge. Aber ich möchte jetzt nicht davon reden, ich will davon reden, wie aus Ihrem Leben, wo Sie Jesus vertrauen, Ströme ausgehen. Nehmen Sie das ganz groß und nehmen Sie das möglichst weit, dass uns der Herr zeigt, wie wir neue Entwürfe haben zur Erziehung unserer Kinder. Wie wir in dieser Welt im 20. Jahrhundert als zeitgemäße Menschen etwas finden können, neue Formen der Gemeinschaft, neue Ideen der Liebe untereinander, wie uns hier etwas geschenkt wird in den alltäglichen Dingen, Nebenprodukte, weil unser Herr etwas wirkt, auch durch den Glauben, weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Wenn ich an die großen Erweckungen der Kirchengeschichte zurückdenke, nehmen Sie nur die große Erweckung des Pietismus, dann war es so, dass in dieser Erweckung des Pietismus, da sind große juristische Gelehrte, doch Johann Jakob Moser war der größte Rechtsgelehrte seiner Zeit, aus der Erweckung herausgewachsen. Menschen, die plötzlich in weltlichen Rechtsempfindungen ein Gefühl bekommen haben, dass ihre Zeitgenossen nur sich gewundert haben, dass ein Naturgelehrter wie Bilfinger herausgewachsen ist. Und ich wünsche mir das, dass aus unserem Leben ein so weites Entdecken der Schöpfung Gottes entsteht, dass unser Herr Ströme lebendigen Wassers aus uns herauswirken kann, dass eine Gesundung angestoßen wird, dass wir nicht nur Dämme aufrichten gegen das Böse in der Welt, sondern dass über unserem Leben die steht, dass wir brauchbar werden, auch in dieser Welt, etwas Neues, Schönes zu gestalten in dieser Schöpfung unseres Herrn. Es gibt ein Liedvers, da heißt es nur als Bitte: O Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Denn dass aus unserem Leib das geschieht, das ist nur eine Wirkung des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt wollen wir dieses Lied von Gottfried Arnold singen, 262. In diesem Lied beschreibt er den Kampf um den Anfang eines neuen Lebens. Er sagt, das ist gar nicht leicht, sich loszureißen von den Ketten, die uns binden an die Sünde, an das Böse, an das, was Gott entgegensteht. Aber dann spricht er davon, wie Jesus in einem gewaltigen Wirken, das die Ketten zerbrechen kann und wir frei werden, dass wir für ihn Zeichen und Taten des neuen Lebens wirken können. 262, Vers 6 und Vers 8. Herr Jesus Christus, du hast eine ganz neue Bewegung angestoßen. Diese Bewegung des neuen Lebens in dieser Welt, in der so viel gelitten und geweint wird, in der so viel Unrecht und Ungerechtigkeit geschieht. Und du willst durch uns Zeichen dieses neuen Lebens auch sichtbar werden lassen. Herr, das ist eine Schuld, dass wir deinen Geist so wenig herbeigefleht haben. Und dass wir so oft deine Wirkungen unterdrückt haben, dass wir uns unseren Mitmenschen gleichstellen wollten und nicht mehr daran dachten, dass du etwas ganz Neues, anderes durch uns wirken willst. Herr, wir rufen zu dir und bitten dich, lass du aus unserem Leben diese neuen Wirkungen ausgehen. Pflanze und begieße du, dass das geschehen kann, dass durch unser Leben dieses Neue gepflanzt wird. Wir bitten dich auch für unsere Gemeinde, dass hier etwas sichtbar werden kann und darf von einer neuen Gemeinschaft. Und lass uns und unser Leben nicht nur ein Anstoß für andere sein, die sich an uns ärgern, sondern dass auch von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Für die Bedrückten und Leidenden, für die Angefochtenen, für die jungen Menschen, die nicht glauben können, für die, die dich ablehnen. Herr, gib doch noch einmal in unserer Welt eine große Erweckung, dass viele Menschen dich erkennen und zu einem lebendigen Glauben an dich kommen und dich die Quelle des Lebens entdecken. Du siehst, wie Menschen heute suchen nach erfülltem, lohnenden, lockenden Leben. Und du allein, Herr, kannst es geben. Gib du Erkenntnis von dem, was du geben kannst, dass dein Evangelium heute viele erreicht, dass viele selig werden. Wir bitten dich auch für die, die jetzt nicht unter uns sein können, weil sie zu Hause sind, sie krank liegen, weil sie schwer leiden müssen. Sei du auch in dieser schweren Krankenzeit bei ihnen und mach ihnen das deutlich, dass sie auch in einem kranken Leib Ströme des lebendigen Wassers weitergeben dürfen an andere und dass du auch wirken kannst, wo wir äußerlich gar nicht damit rechnen. Dich bitten wir für unsere Welt in ihrem großen Unfrieden, in ihren Spannungen und in ihren lügnerischen Ideologien, die doch keinen Frieden bringen. Erbarm du dich der Menschen, die in großer Not sind, die keinen Frieden haben, die obdachlos sind und hungern, und zeige uns, wie wir helfen können, in dieser großen Not Zeichen deiner großen Liebe zu setzen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch einen Vers vom lebendigen Wasser, vom Lied 53. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. 53, den siebten Vers. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Im letzten Jahr war es etwas schwierig mit unserem Büchertisch in der Vorweihnachtszeit, weil da die Pakete oft lange unterwegs sind von den Verlagen und man konnte dann nicht mehr alles beschaffen oder kamen auch Lieferungsschwierigkeiten. So haben wir uns diesmal entschlossen, unseren Büchertisch jetzt schon vor der Adventszeit aufzubauen an diesen drei Gottesdiensten. Heute, am kommenden Bußtag, am Mittwoch und am Totensonntag, also heute in einer Woche. Ich habe alles ausgewählt, es fehlt nur noch ein Verlag. Sonst ist alles jetzt dort hinten auf diesem Büchertisch, was ich Ihnen empfehlen kann. Es hängt nur jetzt davon ab, in welche Richtung Sie suchen, ob Sie verständliche Bibelauslegung suchen oder ob Sie Kinderbücher suchen. Auch ein Schwung Schallplatten, vor allem Kinderschallplatten wird noch nachfolgen. Aber sonst, die anderen Sachen sind alle da. Sie können sich Zeit lassen bis zum zweiten Gottesdienst in der halben Stunde ist hier in der Kirche, können Sie ungestört da hinten suchen, auch meine Frau berät Sie gerne. Das ist also hinten unter der Empore. Am Bußtag ist das Thema unserer Predigt die überwundene Finsternis. Es ist die zweitletzte Predigt in dieser Predigtreihe, das Einzigartige an Jesus. Vor 5 Jahren, so lang bin ich jetzt schon hier in der Gemeinde, habe ich den ersten Missionsabend eingeladen und Zettel auf die Plätze gelegt und das war ein durchschlagender Erfolg. Da kamen 5 Gemeindeglieder. Und das hat mir unheimlich zu schaffen gemacht, wenn unser Interesse für Mission so groß ist. Das ist nicht ein Randgebiet unter vielen, sondern wenn wir von der Mission hören, dann ist das ein Stück moderner Apostelgeschichte. Wie ist das in unseren Tagen mit diesem Gesundungsprozess der Welt? Wie geschieht das heute in den Katastrophengebieten? Wie wirkt da Jesus? Kann man da seine Gegenwart erfahren? Lebt er wirklich? Oder ist das nur ein Spruch von den Predigern? Wo ist die Macht Jesu? Und deswegen haben wir eigentlich entdeckt in unserer Gemeinde, dass wir durch alle Verbundenheit mit der Mission selbst sehr viel profitieren und dass unser eigener Glaube durch die vielen Erfahrungen draußen immer wächst. Deshalb haben wir eine ziemliche Vielfalt. Wir haben das nicht gesucht, aber es hat sich so ergeben. Wir haben gesucht, wo wir etwas Interessantes in der Mission heute hören. Und so haben wir am Dienstagabend einen Missionsabend, bei dem Ernst Vater, der Leiter der Liebenzeller Mission, uns erzählt aus Bangladesch. Da liegt ja ein Zettel auf Ihren Plätzen. Und ich möchte Sie einladen, einen Blick zu tun in dieses Land, das ja eine sehr bewegte Geschichte auch in diesen Tagen hat, mit Revolutionen, mit einem Land, das kaum erschlossen ist, verkehrsmäßig, und in dem Christen einen Dienst der Liebe tun. Zusammen mit der einheimischen Baptistenkirche von Bangladesch arbeitet dort die Liebenzeller Mission, und wir haben ja den Erlös des Bazars dafür eingesetzt. Wir wollen an diesem Abend Herrn Vater auch unsere Kollekten, unsere Opfer von unseren Gottesdiensten für die Bibelschule in Druck übergeben. Wir wollen auch das heutige Opfer zum letzten Mal dafür nehmen, für die Bibelschule in Druck in der Südsee, für die Ausbildung einheimischer junger Prediger dort in der Südsee als Boden des Evangeliums. Vielen Dank für alle Gaben. Und nun sendet sie der Herr. In einem Gottesdienst gehen wir nicht auseinander und sagen, jetzt war's Schluss, sondern jetzt sendet Jesus seine Gemeinde verstreut an viele Plätze, überall hin, in Büros, in Hochhäuser, dass wir dort diese Kettenreaktion der Gesundung weiterwirken lassen. Er hat versprochen, uns zu diesem Dienst zu segnen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.